I could have sort of completely gone and done a punk rock album, I suppose, and everybody would say, well, where's he changing his direction for? But I think it's pretty obvious people just wanted to hear the same thing again, you know.
Er hätte auch ein Punkrock-Album machen können, aber alle hätten dann gefragt, warum ändert er seinen Stil? Es sei doch offensichtlich, dass die Leute immer wieder das Gleiche hören wollen, sagte Keith Emerson 2008. Und aus diesem Statement könnte man auch lesen, dass er nicht immer glücklich darüber war, dass seine Fans von ihm immer das Gleiche hören wollten. Warum hat sich Keith Emerson das Leben genommen? Diese Frage wird hier nicht zu beantworten sein, aber vielleicht wird etwas klarer, worunter er offenbar schon recht lange gelitten hat und welche Bedeutung er als Musiker hatte. Hallo und willkommen im Kramladenfoto mit Volker Rebell und mit dieser Überschrift. Virtuoser Klassiker des Progressive Rock oder der Fluch des Perfektionismus zum tragischen Tode von Keith Emerson. Am 10. März hat er sich eine Kugel durch den Kopf gejagt. Er sei sehr sensibel gewesen und nicht der knallharte Star-Musiker, den er auf der Bühne dargestellt habe. Das aggressive Gebaren, mit Messern auf seiner Keyboard-Tastatur einzustechen, seine Hammond-Orgel auf der Bühne umzuwerfen und zu malträtieren, das sei alles nur Show gewesen und habe nichts mit seinem inneren Wesen zu tun, sagte seine langjährige Lebensgefährtin nach seinem Tod. Er habe tatsächlich gelitten an seiner fortschreitenden Erkrankung, an der Angst, in Konzert nicht mehr sein Bestes geben zu können und an aufkommender Kritik bis hin zu hämischen Kommentaren von Leuten, die sich darüber enttäuscht zeigten, wenn er im Konzert nicht mehr so perfekt klang wie früher. Auch er selbst hatte immer hohe Ansprüche an seine Musik und an die Ausführung seiner Kompositionen. Schließlich hatte er den Ruf, einer der besten Tastenspieler der Rockwelt zu sein. Und keine Frage, das war er doch auch. Schon in den 60er Jahren mit The Nice, erst recht als Mitglied der Supergroup Emerson, Lake & Palmer, aber auch später mit seinen Solo-Klavierkonzerten oder noch 2008 mit seiner eigenen Keith Emerson Band. Für das einzige Album seiner Keith Emerson Band schrieb er den Song The Art of Falling Down. Natürlich gehört zur Kunst des Fallens auch die Kunst des Wiederaufstehens. Doch Keith Emerson ist an dieser Kunst offenbar gescheitert. Er fiel durch die eigene Hand. Sein typischer Stil in Komposition und Spielweise, sein charakteristischer Klang an Keyboards und Hammond-Orgel, am Synthesizer und Klavier, war auch diesem Song The Art of Falling zu entnehmen. Dieses 2008 veröffentlichte Album Keith Emerson Band enthält viele der von seinen früheren Bands The Nice und Emerson, Lake & Palmer bekannten Klangeigenarten und auch manche der früheren Stilelemente. Auf seiner sakral orchestrierten Hammond-Orgel hetzte er virtuos über die Tastatur und spielte Akkordkaskaden wie zu besten ELP-Zeiten. Und seine Songkompositionen von 2008 knüpften teils sehr direkt an seine berühmten Klassiker der ELP-Alben Tarkus und Brain Salad Surgery an. Die Aufnahmetechnik, Soundeigenschaften und Arrangementtechnik orientierten sich an den aktuellen Standards. Seine renommierten jungen Bandkollegen, darunter der Sänger und Gitarrist Mark Bonilla, trugen nicht unwesentlich zur Erneuerung des Keith Emerson Sounds bei. Ein Update des Progressive Rock der frühen 70er Jahre war der Keith Emerson Band im Jahre 2008 allemal gelungen. Schon 1967 hatte er für Furore gesorgt mit seiner Band The Nice, die als die erste Classic-Rock-Jazz-Crossover-Band in die Popgeschichte einging, zu einer Zeit, als noch niemand von Crossover sprach. Klassische Adaptionen und Interpretationen von Werken aus der E-Musik, etwa von Bach, Tschaikowski, Sibelius und Leonard Bernstein, fanden sich auf den hochgelobten Alben The Thoughts of Amaryllis Dapejack von 1967 und Ars Vita Longa Brevis von 1968. Im Oktober 1969 führte Emerson mit The Nice seine Five Bridges Suite gemeinsam mit dem London Symphony Orchestra auf. Es war sein erstes größeres kompositorisches Werk. Als Inspiration nannte er sowohl den Klassik- und Jazzpianisten Friedrich Gulda als auch den Barockmeister Bach. Hier im Hintergrund ist übrigens eine Bearbeitung von The Nice des Brandenburgischen Konzertes von Johann Sebastian Bach zu hören. Keith Emersons Gruppe The Nice war durchaus auch für einen Skandal gut. Im Juli 1967 veröffentlichte die Gruppe eine Single mit ihrer Bearbeitung des Leonard Bernstein-Stücks America aus dessen Musical West Side Story. Das Covermotiv der Single war eine Montage von Fotos der ermordeten John F. Kennedy, Robert Kennedy und Martin Luther King. Als The Nice ihre Adaption des Bernstein-Themas America live in der Londoner Royal Albert Hall aufführte, ließen sie die US-amerikanische Flagge in Flammen aufgehen, was zu einem lebenslangen Auftrittsverbot in der Royal Albert Hall führte. Die recht wilde Bearbeitung von The Nice wechselte von 4/4 in einen 6/8-Takt während der jatzigen Improvisationen von Orgel und Gitarre. Kompositorisch verwob Keith Emerson ein Thema aus Dvoraks New World Symphony ein und am Ende wurde eine Kinderstimme eingeblendet. Zu Beginn ist ein kurzer Chorgesang aus dem Mellotron zu hören. Das war im Sommer 1967 eine seiner ersten musikalischen Großtaten. Keith Emerson bearbeitete mit jatzigen Improvisationen und mit rhythmischer Rockpower gemeinsam mit seiner Band The Nice das Musical-Thema America von Leonard Bernstein. Rückblickend sagte er 2008 über seine erste Band The Nice, ihre Musik sei damals wie ein Mixed-Media-Kunstprojekt gewesen. Das konnte alles beinhalten, Jazz, Klassik und Dudelsackmusik. Und auch das, gemeint ist der Einsatz eines Dudelsacks, hätten sie damals bei einem Stück auch gemacht.
It was a mixed media type of approach that the Nice had in the 60s. Mixed media could be involving everything from jazz classical to bagpipes, which we actually did use at one point, you know?
Was Keith Emerson nicht sagte, dass zu seiner Definition von Mixed Media auch besondere Show-Elemente gehörten, das bewies die Band The Nice bei ihrem ersten Konzert in New York, als die Musiker halb nackt auftraten, sich auspeitschten und ihre Instrumente wie Berserker traktierten. Aber vor allem war The Nice musikalisch zur damaligen Zeit herausragend und innovativ. Doch innerhalb der Band Chemie gab es zunehmend Probleme, weshalb die Band im Frühjahr 1970 auseinanderging. Doch 2002 gab es eine kurzzeitige Wiedervereinigung, über die Keith Emerson erzählte.
We recorded a live album in Glasgow. It's a double album, I think. It's called Vivacitas. Well, as it was a big request, mainly by the promoter Harvey Goldsmith, he said reform the Nice, and I said, well, I'd have to use the original players. I mean, I could quite easily have chosen a whole bunch of new guys, you know, but I felt duty bound to have them. I think they'd have been very hurt if I'd have, as much as I own the name, and I could well have used other musicians, but I think they'd have been too hurt. But what I did do was augment that band with other players, younger guys, in the form of Dave Kilminster, Pete Riley and Phil Williams.
Wir nahmen ein Dreifachalbum in Glasgow auf, sagte Keith Emerson. Wir nannten das Album Vivacitas, Live at Glasgow 2002. Es gab damals den großen Wunsch des Promoters Harvey Goldsmith, The Nice in der Originalbesetzung zu reformieren. Ich hätte leicht eine Gruppe junger Musiker auswählen können, aber ich fühlte eine Verpflichtung, die alten Musiker zusammenzubringen. Mir gehören die Namensrechte an The Nice, weshalb ich auch andere Musiker hätte verpflichten können, aber das hätte sie verletzt. Allerdings erweiterte ich die Band mit einer Reihe von jüngeren Musikern, sagte Keith Emerson. Interessanterweise spielte die reformierte und erweiterte Band The Nice live eines der bekanntesten Werke von Keith Emersons Supergroup, die er unmittelbar nach dem Ende von The Nice gründete, ELP. Die reformierte Band The Nice spielte also live 2002 das ELP-Großwerk Tarkus, daraus ein kurzer Ausschnitt.
Seasons call. Confusion will be my epitaph as I walk a cracked and broken path. If we make it, we can all.
Die für kurze Zeit reformierte Band The Nice führte 2002 in Glasgow das Epos Tarkus auf, dessen Originalaufnahme im Sommer 1971 innerhalb des zweiten Albums von Emerson, Lake & Palmer erschien. Das Album trug auch den Titel Tarkus, denn dieses gut 20 Minuten lange Werk war das zentrale Stück des Albums und erstreckte sich über die komplette Seite 1. Tarkus, eine Art Suite in 7 Teilen, die ineinander übergehen und aus Instrumentalpassagen und 3 Songteilen besteht, gilt, Zitat, als eine der frühesten, einflussreichsten sowie musikalisch radikalsten Rocksuiten des Progressive Rock. Die Textgeschichte von Tarkus ist eine Art Fantasy-Story über ein fiktives Wesen, das halb Panzer, halb Gürteltier ist und eine außer Kontrolle geratene Technik in einer totalitären Gesellschaft symbolisieren soll. Das kriegerische Zwitterwesen Tarkus wurde von ELP erschaffen und wird von der Band in der musikalischen Durchführung bekämpft. Greg Lake, der den Text geschrieben hat, sagte in einem Interview, Zitat, es geht um die Sinnlosigkeit von Konflikten, speziell im Zusammenhang von Soldaten und Krieg, aber das ist weiter als das. Es handelt von vergangenen Revolutionen. Wohin haben sie irgendjemanden gebracht? Nirgendwohin. Musikalisch ist Tarkus eine Fundgrube für die Anhänger der kunstvollen, progressiven Rockmusik, enthält es doch neben klanglichen und harmonischen Finessen auch etliche Taktwechsel. So ist gleich zu Beginn ein in der Rockmusik äußerst seltener 10/8-Takt zu hören und zu bewundern. Aus diesem vielleicht wichtigsten Opus von ELP hier ein kurzer Ausschnitt. Auf die Frage an Keith Emerson, auf welche seiner Kompositionen er besonders stolz sei, nannte er sein Piano-Konzert No. 1 aus dem ELP-Album Works und das Opus Tarkus von 1971, aus dem hier ein Ausschnitt zu hören war. Die Monstrosität des kriegerischen Zwitterwesens Tarkus stand in einer merkwürdigen Verbindung zur Gigantomanie und Materialschlacht, mit der ELP in ihrer Hochzeit Anfang der 70er Jahre durch die Arenen der Popwelt tourte. Zitat aus dem Keith Emerson-Nachruf von Wolfgang Sandner in der FAZ: Emersons Hammond-Orgeln, E-Pianos und sein Moog-Synthesizer, den er mit als erster in der Rockmusik live verwendete, türmten sich auf der Bühne zu babylonischen Soundskulpturen. Die Live-Shows der Band waren so legendär wie ihr langer Marsch zu den Konzerten, mit 100 Roadies, 40 bis 60 Tonnen Anlagen, verteilt auf bisweilen 10 Sattelschlepper. Zitat Ende. Angesprochen auf seinen Moog-Synthesizer, dessen klangliche Faszination und gigantische Größe auf der Bühne, sagte Keith Emerson 2008:
Well, it was an instrument that fascinated me when I first heard it in 1968, and that record was Walter Carlos's Switched on Bach. And I thought that was just tremendous. And particularly the fascination of the looking at the album cover, which showed this sort of a mess of wires and stuff. I thought, well, first of all, I as much as the music is important, I think for me the actual theatrics, the and choreographing, the way it looks on stage is very important to me. And you know, when I saw that picture of the Moog synthesizer, it just yelled, oh, there's a lot of theatrics here. You know, it's definitely a hands-on instrument which the audience can see you doing, you know, and making patch changes and pushing buttons here and there all over the place. It's you feel like you're in sort of like a Star Wars cockpit, you know, like, and they switch that one there, boom, you know, and all these lights are, you know. It's and people just love it, you know, the audience love it, because they can actually see the sounds changing before their eyes.
Der Moog-Synthesizer habe ihn fasziniert, sagte Keith Emerson, seit er ihn 1968 zum ersten Mal auf einer Platte von Walter Carlos mit dem Titel Switched on Bach hörte. Nicht nur den Klang fand er überwältigend, sondern auch das Aussehen des Instruments mit den vielen Kabel und Steckern. Für ihn sei nicht nur die Musik wichtig, sondern auch die Optik, die Inszenierung. Wie etwas auf der Bühne aussieht, sei ihm auch sehr wichtig. Als er zum ersten Mal das Foto eines Moog-Synthesizers gesehen habe, dachte er, da stecke eine Menge an theatralischen Elementen drin. Das Publikum könne sehen, wie man die Knöpfe bedient, die Regler verstellt und so weiter. Man komme sich vor wie im Cockpit eines Star Wars Raumschiffs. Die Leute würden das lieben, denn sie könnten zusehen, wie der Klang vor ihren Augen verändert wird. Keith Emerson war berühmt für seine Performer-Qualitäten. Wenn er im Konzert auf seiner Hammond-Orgel ritt, die Tastatur mit Messern bearbeitete und spektakuläre, aber witzig hetzende Keyboard-Soli spielte. Ob er auf den Tasten von Orgel, Synthesizer, Klavinett oder Flügel seine effektvollen Kunststücke vollführte, Keith Emerson war in den frühen 70er Jahren der unangefochtene Keyboard-Wizard der progressiven Rockmusik. Hier ist nun ein kurzer Ausschnitt zu hören aus einem Konzert des Jahres 1971, wo Keith Emerson auf die Tastatur mit Messern einsticht, seine Hammond-Orgel wie ein altes zu entsorgendes Möbelstück hin und her schiebt, umwirft, darauf springt und dabei immer weiterspielt, mal von vorn, mal von oben, mal von der Rückseite übergreifend. Emerson goes berserk. Emerson hier in seinem Element 1971 als Show-Entertainer an seiner Hammond-Orgel. Trotz gefeierter Konzerte und von den Kritikern hochgelobter Alben machten sich allmählich Verschleißerscheinungen bei ELP bemerkbar. Der zunehmende Pomp, in der musikalischen Gestaltung und die Gigantomanie der Konzerte führten allmählich zu einer Übersättigung beim großen Publikum. Der aufstrebenden Punk-Bewegung dienten Emerson, Lake & Palmer als Zielscheibe und Feindbild. Über ein Megakonzert von ELP notierte der BBC-Radio-DJ John Peel, Zitat, was für eine Verschwendung an Talent und Strom. Angesprochen auf seine Show-Eskapaden in den frühen 70er Jahren, als man ihn den Jimi Hendrix der Hammond-Orgel nannte, antwortete Keith Emerson im Interview aus dem Jahre 2008.
I'm not saying that I wouldn't do it, but I think it's not really it's not applicable to what we're doing now. Yeah, I mean, we've kind of moved on, and of course matured. You know, I don't know whether Pete Townshend still smashes his guitar up, but it would look a bit silly, you know, because really, when you get to in the autumn of your years, you don't have that sort of aggressive, sort of young, sort of fuck you, sort of attitude, you know. We still do get angry in ourselves with the music, and that comes across musically. So we've replaced a lot of that sort of thing. I'm not saying there are no theatrics in the what we do on stage, but we replace it with playing aggressive music.
Er wolle nicht ausschließen, das wieder zu tun, sagte Keith Emerson, aber man könne doch feststellen, dass man sich weiterentwickelt habe und erwachsener geworden sei. Er wisse nicht, ob Pete Townshend auch heute noch seine Gitarren zertrümmern würde. Das würde ja wahrscheinlich ein wenig seltsam heute aussehen. Wenn man im Herbst seiner Jahre sei, dann habe man nicht mehr diese aggressive Fuck-You-Attitüde drauf. Aber er könne immer noch wütend werden, würde das aber musikalisch ausdrücken. Er habe also viele Show-Elemente ersetzt und verändert, was aber nicht bedeuten würde, dass keine theatralischen Momente mehr auf der Bühne passieren würden, aber die frühere Aggression in der Show sei ersetzt worden durch aggressive Momente in der Musik. Miles Away Part 2, Sonata, Fugue, so heißt dieser Dreifachtitel aus dem Album der Keith Emerson Band von 2008 mit dem Sänger und Gitarristen Mark Bonilla. Schon in den 70er Jahren wurde Keith Emerson gefeiert, nicht nur wegen seiner Show-Eskapaden, sondern auch wegen seiner großartigen Spielkultur und stupenden Fingerfertigkeit. Mit großen Augen bestaunte man in den frühen 70ern, wie er mit der linken und rechten Hand gleichzeitig auf zwei verschiedenen Tasteninstrumenten spielte, wie er scheinbar mühelos rasende Läufe an der Hammond-Orgel abwechselte mit filigranen Motiven am Piano, dann wieder halsbrecherische Figuren aus dem Synthesizer herauszauberte und das alles mit brillanter Spieltechnik zelebrierte. Er war der Inbegriff des klassisch ausgebildeten Virtuosen auf allen erdenklichen Tastaturen. Neidlos verneigten sich Heerscharen von Amateurpianisten und Keyboardern vor diesem Magier unter den Klassikern des Progressive Rock. Umso überraschender war zu hören, dass Keith Emerson 2008 sagte, er habe die klassischen Klavierstunden seiner Jugendzeit gehasst.
Well, when I was going for piano lessons, I hated it, you know. But you know, I had to do my half an hour piano practice, and that was it, you know. And of course, you know, piano teachers then wouldn't tolerate pop music at all. So, you know, in order to learn, you had to play the classics. And, well, I sort of rebelled, you know. Meanwhile, all my friends are outside playing and banging on the window. And I say, I can't come out until I've done my piano practice. You know, they go, ugh. You know, so I think they all sympathise with me. I think I readdressed classical music when I really got into hearing jazz and Dave Brubeck and Paul Desmond playing together and using a sort of vehicle called Counterpoint, which of course Bach was very, very, that was one of his vehicles. So that made me readdress Bach and after that, you know, other classics really.
Er habe es gehasst, wenn er zu seinen Klavierstunden gehen musste, sagte Keith Emerson. Er habe seine halbstündigen Klavierstunden hinter sich bringen müssen und das hätte ihm auch gereicht. Die damaligen Klavierlehrer hätten Popmusik absolut nicht toleriert. Um Klavierspielen zu lernen, habe man Klassik üben müssen. Dagegen habe er rebelliert, weil draußen seine Freunde spielen konnten und immer gegen das Fenster geklopft hätten und er hätte immer sagen müssen, er dürfe nicht rauskommen. Er habe sich erst wieder der klassischen Musik zugewandt, als er begann, Jazz zu hören. Dave Brubeck und Paul Desmond hätten klassische Elemente wie den Kontrapunkt als Vehikel für ihre Musik genutzt. Und das habe ihn wieder zurück zu Bach und anderen Klassikern gebracht, sagte Keith Emerson 2008. Mit seiner Band Emerson, Hughes and Bonilla nahm er 1998 ein Live-Album in Kalifornien auf, darauf enthalten seine Bearbeitung des klassischen Werkes Hoedown aus der Ballettmusik Rodeo des amerikanischen Komponisten Aaron Copland. Dieses Stück Hoedown hat Keith Emerson schon 1972 mit ELP für deren Album Trilogy aufgenommen und zu jener Zeit auch oft in Konzerten gespielt. Hier ist nun also die Live-Version aus dem Jahre 1998 zu hören. Keith Emerson mit Glenn Hughes und Mark Bonilla live in Kalifornien, aufgenommen 1998, veröffentlicht 2009 und mit der Adaption der Ballettmusik Hoedown, die man schon von ELP kannte. Keith Emersons Ruhm als Musiker gründete sich vor allem auf seinen Ruf als überragender Instrumentalist, dank seiner enormen Fingerfertigkeit und Spieltechnik. Dass er auch ein ausgezeichneter Komponist und versierter Arrangeur beim Adaptieren klassischer Vorlagen für Rockbesetzungen war, dass er als Filmmusikkomponist erfolgreich war und sensible Klaviermusik veröffentlichte, das trat etwas in den Hintergrund angesichts seiner Performerqualitäten. Auf seinem Soloalbum Emerson Plays Emerson veröffentlichte er 2002 insgesamt 22 zum Teil recht kurze Klaviersolostücke, überwiegend Eigenkompositionen, allesamt am Flügel eingespielt und nur selten mal von Gastmusikern begleitet. Man hört dort jazzige, impressionistische, aber auch heftig hämmernde Titel. Mit diesem Soloalbum hat sich Keith Emerson selbst ein musikalisches Denkmal gesetzt. Als Ausschnitt ist hier der impressionistisch-jazzige Klaviertitel Ballad for a Common Man zu hören, vielleicht eine Art Selbstporträt. Aus Keith Emersons Soloalbum Emerson Plays Emerson von 2002 war dies seine Eigenkomposition Ballad of a Common Man, vielleicht so eine Art musikalisches Selbstporträt. Denn als einen ganz normalen Mann wollte er sich gerne sehen, doch das war er nicht. Auch wenn der Showman und Berserker auf der Bühne nur Rollenspiel war, auch wenn manche seiner Kompositionen vom üblichen Mainstream nicht allzu weit entfernt waren, er war niemals ein Common Man, ein gewöhnlicher Mann. Dazu hatte er viel zu viel Talent, war als Musiker viel zu exponiert und als Mensch offenbar auch alles andere als üblich durchschnittlich. Er war immer schon Perfektionist, das Erreichte war niemals gut genug und zufrieden mit seiner künstlerischen Arbeit und mit der Qualität seiner musikalischen Mitstreiter, egal wie sie hießen, war er nur selten. In seinen letzten Lebensjahren soll er zunehmend sensibel und depressiv gewesen sein. Doch was war es, was ihn in den Selbstmord getrieben hat? Wurde ihm sein eigener Überanspruch an Perfektion und Virtuosität zum Verhängnis? War es die Depression, seine fortschreitende Erkrankung oder eine Reihe von abfälligen Fanäußerungen über seine nachlassende Spieltechnik, die ihn in den Tod trieb? Was könnte der Grund gewesen sein, warum der einst gefeierte Tastenvirtuose und Pionier in Sachen Verschmelzung von Klassik, Rock und Jazz am 10. März 2016 im Alter von 71 Jahren Selbstmord beging? Seine langjährige Lebensgefährtin, die ihn leblos im gemeinsamen Zuhause im kalifornischen Santa Monica fand, berichtete, Keith Emerson habe seit Jahren unter einem Nervenleiden im rechten Arm gelitten. Diese Erkrankung habe erhebliche Auswirkungen auf die Beweglichkeit seiner rechten Hand gehabt. Nach einer allerletzten Japan-Tournee, die im April beginnen sollte, wollte er sich von der Bühne zurückziehen. Er befürchtete, seinen eigenen Ansprüchen nicht mehr gerecht werden zu können und hatte deshalb für die Tour schon einen Ersatzkeyboarder als Unterstützung engagiert. Seine Partnerin sagte in einem Interview, er habe sehr sensibel und verletzt auf gemeine Kommentare im Netz reagiert. Nach Konzerten im letzten Jahr hatte zum Beispiel ein enttäuschter Fan gepostet, ich wünschte, er würde aufhören zu spielen. Nicht nur derlei Kritik war für Keith Emerson schwer zu ertragen, sondern vor allem die Erkenntnis des Virtuosen, dass ihm seine Virtuosität allmählich abhanden kam. Er war Perfektionist und der Gedanke, dass er nicht perfekt spielen könnte und nicht mehr gut genug sei, machten ihn depressiv, nervös und ängstlich, analysierte seine Lebensgefährtin. Am 25. Juli 2010, zum 40-jährigen Bandjubiläum von ELP, trat Keith Emerson mit seinen alten Partnern Greg Lake und Carl Palmer als Headliner beim Londoner Classic Rock Festival High Voltage auf. Bei einigen Passagen des Live-Mitschnitts, zum Beispiel im Solo des Songs Knife Edge, waren krankheitsbedingte Einschränkungen in der Beweglichkeit von Keith Emersons rechter Hand zu hören. Emerson Live 2010. In seiner Solo-Improvisation innerhalb des Titels Knife Edge waren Defizite in seiner Spieltechnik nicht zu überhören, kleine Hänger, Unsauberkeiten und mühevoll gespielte Läufe. Dass seine Nervenerkrankung an der rechten Hand ihn nicht mehr so spielen ließ, wie er es gewohnt war und von sich erwartete, das muss eine schwere Demütigung für ihn, den Perfektionisten, gewesen sein. So sehr sich Keith Emerson von einem Kritikerurteil wie dem folgenden geehrt fühlen musste, er sei wahrscheinlich der größte, technisch vollendetste Keyboarder in der Geschichte der Rockmusik, es war auch eine schwere Hypothek für ihn, als sein spieltechnisches Vermögen nachließ. Wie fühlt sich ein Virtuose, der seine Virtuosität krankheitsbedingt verliert? Und doch bleibt die Frage, warum hat sich Keith Emerson mit einem Kopfschuss selbst getötet? Noch 4 Wochen vor seinem Selbstmord richtete sich Keith Emerson mit einer Videobotschaft an seine japanischen Fans, kündigte seine Konzerte ab dem 14. April 2016 in Osaka und Tokio an und erzählte freundlich und aufgeräumt, was die japanischen Fans in den Konzerten erwarten könnten. Seine Videobotschaft leitete er mit einer kurzen Klavierimprovisation ein.
Hi everyone, I'm looking forward to coming to Japan with my usual band, the Keith Emerson Band, Mark Bonilla on vocals and guitar, Travis Davis on bass, Troy Lucchetto on drums. Now Troy plays a lot with Tesla, and I think you must know about Tesla in Japan. We're leaving it pretty much open to the repertoire, which at the moment is consisting of a lot of ELP material, kind of played a bit differently, but it should be a fun event, and I'm hoping that I'll have some guests there as well. I don't know, that hasn't been confirmed as yet, but anyway, you're going to enjoy it.
Er freue sich, zu Konzerten nach Japan zu kommen, sagte Keith Emerson in seiner Videobotschaft am 9. Februar 2016. Er komme mit seiner Band, der Keith Emerson Band, mit Mark Bonilla, Gesang und Gitarre, Travis Davis am Bass und Troy Lucchetta von der kalifornischen Hardrock-Band Tesla am Schlagzeug. Und die Band Tesla sei ja gerade in Japan sehr bekannt. Zum Repertoire würden Stücke von ELP gehören, aber neu und verändert gespielt. Und es sollte insgesamt für alle ein Fun-Event werden. Und er hoffe, dass er auch noch Gäste auf der Bühne begrüßen könne, das sei aber noch nicht bestätigt. Auf jeden Fall könne man sich auf die Konzerte freuen. Und damit griff er wieder die Tasten und spielte noch eine kleine Improvisation. Diese Videobotschaft nahm er, wie gesagt, am 9. Februar 2016 auf. 4 Wochen später, am 10. März, nahm er sich das Leben. Warum? Greg Lake glaubt es zu wissen. Wenige Tage nach Keith Emersons Selbstmord sagte er in einem Interview, Keith Emerson habe schon lange an Depressionen gelitten. Wörtlich meinte er, ich muss ehrlich sein und sagen, dass sein Tod kein Schock für mich gewesen ist. Die Sache mit Keith kam nicht plötzlich. Es hat sich schon 1977 seit dem Album The Works dahin entwickelt. Zu dem Zeitpunkt fing ich an zu sehen, dass Dinge mit Keith passierten, die nicht richtig erschienen. Es ist sehr schwer zu beschreiben, was eine Depression ist. Wir alle wissen aber, wie sie aussieht. Die Stimmung der Person wird sehr düster. Aber es ist komplizierter. Es verändert die Persönlichkeit einer Person. Am Ende lebte er diese sehr einsame Existenz von jemandem, der tief bekümmert war. Ich sah jemanden, der unglaublich verwirrt, verzweifelt und depressiv wurde. Das ist die Sicht von Greg Lake. Und man muss hinzufügen, dass sein persönliches Verhältnis zu Keith Emerson nicht immer unbelastet war, wie das von Keith Emerson zu Greg Lake umgekehrt auch nicht. Im Song Jerusalem von ELP aus dem Album Brain Salad Surgery, der Text stammt aus einem Gedicht von William Blake, heißt es »I will not cease from mental fight«, zu Deutsch etwa »Ich werde den geistigen Kampf nicht aufgeben«. Man muss leider konstatieren, dass Keith Emerson genau dies getan hat. Und damit geht der Kramladen von und mit Volker Rebell zum Tod von Keith Emerson zu Ende.